Wenn ihr heute eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 8. Und ich lese uns zunächst einmal die ersten, ich denke, 6 Verse. Offenbarung Kapitel 8, Verse 1 bis 6. Und als es das 7. Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es gebe mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze wie ein Erdbeben. Soweit zunächst einmal der Text. Nun, wir haben das schon gemerkt, dass das Buch der Offenbarung sich nicht allzu sehr für besucherfreundliche Predigten eignet. Deshalb wird es, denke ich, unter anderem auch in sehr vielen Gemeinden heute überhaupt nicht angefasst, nicht in den Bibelstunden und auch nicht in den Gottesdiensten oder in den Predigten. Es ist ja in diesem Buch, das Buch der Bibel, Buch der Heiligen Schrift, das uns als Menschen ganz deutlich die Realität des kommenden Gerichtes Gottes vor die Augen geführt wird. Ja, man kann sich dessen gar nicht entziehen. Man kann das hier gar nicht anders verstehen, als hier, dass hier tatsächlich vom Gericht Gottes über die sündige Menschheit gesprochen wird. Und die Bibel macht sehr wohl einen Unterschied zwischen solchen Menschen, die zu Jesus gehören, und solchen Menschen, die Jesus ablehnen. Ohne Jesus als seinen Heiland hat der Mensch keine verheißungsvolle, keine schöne Zukunft. Das ist der Hinweis, der immer wieder gegeben wird. Der Segen Gottes, unter anderem auch besonders in dem ewigen Leben mit ihm selbst, wird nur solchen zugesagt, die ihre Sünden bekennend Jesus ihr Leben anvertraut haben und in der Gemeinschaft nun mit diesem Herrn auch leben. Und auf der anderen Seite das Gericht Gottes, sein Fluch, sein Zorn, ist solchen zugesagt, die Jesus als ihren Heiland nicht kennen. Und ihr Lieben, ich wäre ein Lügner, ich wäre ein Verführer, wenn ich etwas anderes sagen würde. So, wir sehen auch hier in den Kapitel 8, oder wir werden es sehen, wenn wir durch dieses Kapitel gemeinsam studieren und auch Kapitel 9 der Offenbarung, wenn es hier um die Posaunengerichte geht, es geht hier um den Zorn Gottes, der tatsächlich über die ungläubige Welt, sündenbeladene Welt nun ausbricht. Und das ist erst der Anfang. Ja? Das Gericht Gottes, das den Menschen dann in die Verdammnis sendet. Und was der Mensch dann erlebt, ist nicht schön, darüber nachzudenken. Aber es ist das, was die Bibel uns ganz deutlich aufzeigt. So, wie kann man also zum Beispiel diesen Text nehmen, und wir werden gleich diese Dinge auch lesen, die geschehen sollen, wenn die Posaunen erschallen und das Gericht Gottes über die Menschen hereinbricht. Wie kann man diese Dinge nehmen und eine Predigt daraus machen, nach der sich ein Mensch, der Jesus nicht kennt, gut fühlt? Es geht doch gar nicht. Und das wollen wir auch gar nicht versuchen. Wir wollen gemeinsam schlicht und einfach diese Dinge, die uns dargereicht werden, in dem Worte Gottes anschauen, ansprechen. Und es ist wahr, ihr Lieben, manche dieser Dinge werden wir nicht verstehen. Manches verstehen wir, Manche verstehen wir nicht, aber die Hauptaussage verstehen wir alle sehr, sehr gut. Es geht hier um das Gericht Gottes für den sündigen Menschen. Eine dreifache Unterteilung finden wir im 8. Kapitel. Einmal haben wir in den Versen 1 bis 6, die Verse, die wir eben gelesen haben, so etwas wie die Vorbereitungsphase für die Posaunengerichte, die im Himmel stattfindet. Verse 7 bis 12, dieser Abschnitt des 8. Kapitels, er spricht über die ersten vier Posaunengerichte der Verwüstung an der Schöpfung. Das ist etwas, was in der Welt geschehen wird. Ja, wenn eben dieser Teil der Schöpfung von der ein Drittel, es wird immer von einem Drittel gesprochen, verwüstet wird. Und als Abschluss haben wir dann in Vers 13 eine sehr strenge Warnung. Es ist das dreifache Wehe, das ausgesprochen wird über solche, die nach den ersten vier Posaunengerichten immer noch am Leben sind und immer noch nicht Buße tun, obwohl sie ganz genau wissen, dass die Gerichte über sie hereinbrechen, weil sie sündige Menschen sind. Lass mich kurz etliche Dinge erwähnen, bevor wir uns in den Text hineinbegeben. Erstens möchte ich erwähnen, dass ich persönlich denke, dass ab diesem Zeitpunkt, das heißt Kapitel 8, Vers 1, die letzten 3,5 Jahre der Trübsalszeit anbrechen. Ich werde das in den nächsten Betrachtungen noch aufgreifen und biblisch etwas näher erläutern, warum ich das glaube. Zweitens fällt uns auf, dass die, wenn wir gleich uns die Gerichte Gottes auch anlesen, wir werden sehen, dass die Intensität der Gerichte Gottes zunimmt. Die Trompetengerichte, die wir gleich lesen werden, sind bei weitem schwerer als die Siegelgerichte aus Kapitel 6. Und die Schalengerichte, die nachher noch kommen und die wir dann in Kapitel 16 lesen werden, die sind noch schlimmer. So, wir sehen, Gott erhöht den Druck auf die ganze Schöpfung, die dem Fluch der Sünde unterworfen ist. Und das macht uns deutlich, ich weiß nicht, wie man das verpassen kann. Die Sünde wird heute selbst in manchen Gemeinden nicht ernst genommen. Gott nimmt sie sehr, sehr ernst. Und wenn wir die Offenbarung lesen, und nicht nur die Offenbarung, wir schauen auch in andere neutestamentliche Briefe, dann sehen wir, dass die Sünde etwas absolut Widerliches, Abscheuliches ist für den Heiligen Gott. So, wie können wir es tolerieren oder sagen, oh, ist doch nicht schlimm. Und wir brauchen nicht hier mit einem Mord anzufangen oder Ehebruch oder was immer. Jede Sünde ist abscheulich vor Gott. Und genau als Kinder Gottes müssen wir das, in diesem Licht müssen wir die Sünde auch sehen. Es muss etwas absolut Abscheuliches sein, weil es unseren Vater, himmlischen Vater beleidigt. So, wir sehen also, Gott erhöht den Druck, ja, auf die ganze Schöpfung, die unter dem Fluch der Sünde steht. Und die Menschen heute haben eine furchtbare Angst, ja, panische Angst vor der Klimaveränderung, für die angeblich wir als Menschen verantwortlich sind, weil wir einen Hamburger essen oder ein Steak essen. Die Heilige Schrift zeigt uns als Menschen sehr, sehr deutlich, wovor wir wirklich Angst haben sollten. Und die Heilige Schrift schweigt nicht darüber. Jesus sagt selbst in Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und das ist nicht der Satan, das ist Gott. Und ihr Lieben, ist es nicht abartig zu sehen, dass die Menschen heute, die sich so klug denken, von sich so viel halten, eher bereit sind, manchem Unsinn ihren Glauben zu schenken, zum Beispiel, dass die Klimaveränderung deshalb kommt, weil die Menschen zu viel Fleisch essen. Ich würde jeden Tag ein Steak essen, keine Probleme. wenn mein Magen es zulassen würde. Kann nicht mehr, aber wie auch immer. Aber was für ein Blödsinn ist das? Der Mensch ist heute bereit zu glauben und zu tolerieren, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Ihr Lieben, das ist doch der totale Irrsinn. Aber daran zu glauben, dass der Mensch in Sünde ist, dass das größte Problem des Menschen die Sünde tatsächlich auch ist, die ihn in die Verdammnis bringt. Oh, das kann er nicht glauben. Ja, das ist zu außerirdisch. Ja, besser gesagt, er will es nicht glauben. Das ist ein moralisches Problem, nicht ein intellektuelles Problem. Das, was wir heute erleben in unserer modernen Gesellschaft, ist nicht mehr Verdunkelung der Sinne, es ist nicht nur eine kleine Abirrung oder Abweichung vom Normalen, es ist die absolute Finsternis der Seele und des Verstandes, die wir erkennen unter den Menschen heute. Ja? Und die daran zu erkennen ist, indem wir Menschen sprechen, indem wir die Menschen sich benehmen, in dem, was sie wählen, zu glauben. Totale Finsternis der Seele und des Verstandes. Um das zu sehen, muss man kein Prophet sein. Römer 1, 22 sagt uns, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und ihr Lieben, Narren meint nicht, sie sind ein Clown geworden. Das Wort Narr meint Dummkopf. Und wenn die Bibel das so sagt, dann ist es so. Das ist die Realität. So lasst uns gemeinsam also etwas zu der Vorbereitung der Posaunengerichte zunächst etwas sagen. Als erstes, wir schauen in den Text, sehen wir, dass das siebte oder siebente Siegel die sieben Posaunengerichte enthält. Ja, das siebte Siegel wird aufgemacht und dort haben wir die Posaunengerichte. Als eine Nebenbemerkung möchte ich noch einmal darauf hinweisen, ich habe das schon einmal gemacht in den vorhergehenden Betrachtungen, dass in der Offenbarung die Zahl 7 sehr, sehr, sehr oft gebraucht wird. Ja, jemand hat das mal nachgezählt und festgestellt, dass in der ganzen Heiligen Schrift die Zahl 7 735 Mal vorkommt. Und die Zahlen sind in der Heiligen Schrift sehr, sehr wichtig. Die Zahl 7 wird mit Gott in Verbindung gebracht. Es ist also eine heilige Zahl. Der Sabbat zum Beispiel ist der siebte Tag der Woche, das wissen wir. Das Sabbatjahr in Israel sollte nach 7 mal 7 Jahren stattfinden, im 50. Jahr. Wir haben 7 Feste im jüdischen Kalender. Wir haben 7 mal 10 oder 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, weil Israel 70 Sabbatjahre lebend im Land, im verheißenen Land nicht gehalten hat. Nach Daniel 9 haben wir 70 Jahrwochen, ja, bis die ewige Gerechtigkeit anbricht. Das ist, was der Text sagt. Und eine Jahrwoche sind genau 7 Jahre. Die letzte Jahrwoche, das heißt die letzten 7 Jahre, diese 70 Jahrwochen, von denen Daniel spricht, über diese Zeit studieren wir gerade jetzt, gemeinsam, nachdenkend darüber, was die Offenbarung ab Kapitel 6 sagt, ja, wenn diese Siegelgerichte aufgemacht werden. So, wir haben 7 Gemeinden in den Sendschreiben, ja, wir haben 7 Siegelgerichte, wir haben 7 Trompetengerichte, 7 Schalengerichte, wir haben 7 Donnerankündigungen in Offenbarung 10, die der Apostel Johannes aufschreiben will. Es wird ihm verboten, er soll es nicht tun. In der Offenbarung alleine erscheint die Zahl 7 54 Mal. Ich habe in einer meiner vorhergehenden Betrachtungen Zahlendreher gemacht. Ich habe gesagt 45, es sind genau 54, also 5-4. 54 Mal wird die Zahl 7 gebraucht. Und wir wissen, die Zahlen in der Heiligen Schrift sind bedeutend, stehen nicht einfach so da. Und die Zahl 7 ist unter anderem auch die Zahl der Vollendung. Und deshalb ist die Offenbarung das Schriftstück der Heiligen Schrift, das von der Vollendung der Pläne Gottes spricht mit der ganzen Welt. Und in unserem Text haben wir also das siebte Siegel geöffnet und das erste, was nach der Öffnung geschieht, wird Folgendes beschrieben. Es entstand eine Stille im Himmel von etwa einer halben Stunde. So, wir lesen von einer Stille im Himmel. So, ein Kontrast soll hergestellt werden zu dem, was vorher berichtet worden ist, in Kapitel 7, als von dem lauten Anbeten Gottes berichtet wird vor dem Thron Gottes. Ich habe darauf hingewiesen, dass das gebrauchte Wort von einem sehr lauten Anbeten spricht. Und plötzlich, nachdem das siebte Siegel geöffnet wird, wird es still. Und das gebrauchte Wort für Stille in diesem Vers wird nur noch einmal im Neuen Testament gebraucht, und zwar in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 21, Vers 40. Wir kennen alle diesen Bericht, der uns wiedergegeben wird in diesem Kapitel der Apostelgeschichte. Der Apostel Paulus, er wird von der Menge der Juden fast totgeprügelt auf dem Tempelgelände. Sie erkennen ihn, sie wissen ganz genau, dass was er getan hat, was er immer noch tut, und sie wollen ihn totprügeln. Römische Soldaten kommen, sie retten den Apostel Paulus, ja, vor dieser tobenden Menge, und als sie ihn wegführen wollen, wendet sich der Apostel Paulus an die aufgebrachten Juden und spricht sie in Hebräisch an. Und alles verstummt, alles wird still. Keiner sagt etwas. Sie wollen hören, was dieser Mensch zu sagen hat, auf Hebräisch. Es wird still. Genau dasselbe Wort wird gebraucht wie hier in unserem Text. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es einen Ausdruck, der heißt, es ist so still, dass man eine Stecknadel fallen hört oder fallen hören könnte. Und in genau dieser Weise müssen wir auch das, was hier im Text gesagt wird, verstehen. Und die Zeitspanne der halben Stunde, ich finde das interessant, dass der Apostel Paulus das festhält. Ich weiß nicht genau, wie wir das zu interpretieren haben. Ich denke aber, dass uns hier ein Hinweis gegeben wird auf die schnelle Folge der Dinge, die kommen. Ja? So, diese Pause dauert nicht ein Tag, nicht ein paar Jahre, sondern nur eine kurze Zeit, eine halbe Stunde. Und das ist so, weil die Geduld Gottes vorbei ist und seine Gerichte auch in einer sehr schnellen Reihenfolge für die ganze Welt hereinbrechen werden. Überlegen wir das einmal. Diese Dinge, die wir ab Kapitel 6 gelesen haben, die Öffnung der Siegel, ja, und dann die Posaunengerichte und nachher die Schalengerichte und so weiter, das alles findet in den letzten 3,5 Jahren der Trübsalzeit statt. So, ein Gericht kommt nach dem anderen, da gibt's kaum eine Pause. Das ist die einzige kurze Pause, die hier eingelegt wird, von einer halben Stunde. So, die Gerichte werden in einer sehr rapiden Folge stattfinden oder über die ganze Erde kommen. Und Johannes berichtet auch, dass in dieser Zeit der Stille die Posaunen ausgeteilt werden an die 7 Engel, die vor Gott stehen. Das ist ein sehr interessanter Begriff, der hier gebraucht wird. Sehr interessant festzustellen, dass die 7 Engel die Engel der Gegenwart Gottes sind. Und diese 7 Engel der Gegenwart Gottes werden ausführlich in der jüdischen Literatur dokumentiert. Ja, ich möchte nicht allzu viel sagen, aber es faszinierend, darüber nachzudenken, ja, was unter anderem auch in der jüdischen Literatur darüber geschrieben steht. Aber ich möchte darauf hinweisen, und das haben wir in unserer Bibel stehen, was einst der Engel Gabriel gesagt hat, als er dem Zacharias begegnet. Lukas 1, Vers 19. Hört mal genau hin, wie das gesagt wird. Und der Engel Gabriel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Der vor Gott steht. Das ist eine besondere Sparte der Engel, die vor Gott stehen. Und ich bin gesandt, um dir zu reden und mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. In dem außerbiblischen Buch, in dem Buch des Henoch, werden die Namen der 7 Erzengel aufgezeichnet. In der Heiligen Schrift, in unserer Bibel, sind nur 2 Namen der Erzengel identifiziert, und das ist Gabriel und Michael. Aber wir stellen sehr schnell fest, dass das Buch der Offenbarung uns sehr viel von dieser außerordentlichen Wirksamkeit der Engel Gottes berichtet. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel die Juden sehr sich mit den Engeln beschäftigen, sehr von den Engeln fasziniert sind. So ist es zum Beispiel auch, dass jeden Freitagabend eine fromme jüdische Familie, wenn sie den Sabbat anfängt, ja, wenn sie aus der Synagoge kommt nach dem Gebet, noch bevor sie gemeinsam das Sabbatessen einnehmen, sie singen ein sehr schönes Lied. Es heißt Shalom Alechem. Der Friede sei über dir. Ein wunderschönes Lied. Ein wunderschönes melodisches Lied. Aber in diesem Lied laden sie Engel ein in ihr Haus, damit die Engel das Haus segnen. Und ihr Lieben, auch wenn die Bibel sagt, dass die Engel Gottes dienstbare Geister sind, ausgesandt zum Dienst derer, welche die Seligkeit ererben sollen, nach Hebräer 1, Vers 14. Das ist, was die Schrift sagt. Ermutigt sie uns nie, Engel anzubeten oder sie einzuladen. Wozu uns die Heilige Schrift ermutigt, ist es, Jesus unser Herz zu geben. Das ist nicht einfach, nicht schwer zu sehen. Nicht zu den Engeln sollen wir reden, nicht die Engel sollen wir anbeten. Wir müssen zu Jesus kommen. Wir müssen Jesus einladen. Wir müssen Jesus unser Leben übereignen. Wir müssen Jesus darum beten, dass er der Herr unseres Hauses, nicht nur des Hauses unseres Lebens, sondern unserer Familie, unser ganzes Hauses ist und auch der Gemeinde. Hebräer 12, Vers 2 ruft uns zu, im Aufblick auf Jesus Christus unser Leben zu leben, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Tun wir das? Leben wir im Aufblick auf Jesus Christus? Freuen wir uns auf sein Kommen? Das ist wichtig. So, die sieben Engel der Gegenwart Gottes hier in unserem Text werden also mit den Trompeten ausgestattet. Und wir wissen eins, die Trompeten sind kein leises Instrument, also nicht etwas, was man überhört. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo unser Ältester in der Band gewesen ist, in der Highschool, und er wollte unbedingt die Trompete lernen. Ihr Lieben, es war eine Qual, wenn er geübt hat. Man konnte in das letzte Zimmer vom Haus gehen und man hat noch gehört, wie er am anderen Ende des Hauses geübt hat. Und nun lesen wir aber auch, nachdem ihnen die Trompeten gegeben worden sind, über die Gebete der Heiligen und das Räucherwerk, das diese Gebete begleiten soll. Ja? In unserem Text wird gesagt, dass ein anderer Engel nun kommt, ja, und die Gebete der Heiligen mit dem Räucherwerk, wie es scheint, unterstützt. Was diese Handlung wirklich bedeutet, das weiß ich nicht genau. Aber wir wissen zum Beispiel auch aus der jüdischen Literatur, dass es einen extra Engel gibt, der die Gebete der Frommen aus dem Volk Israel gesammelt hat und vor Gott gebracht hat. Es wird noch blumenreicher, das Ganze erklärt, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Auf der anderen Seite, wir wissen auch aus Kapitel 5 der Offenbarung, dort wird uns versichert, dass das Räucherwerk die Gebete der Heiligen sind. Ja, so ist es gut möglich, ich weiß es nicht, dass uns hier vielleicht ein Hinweis gegeben wird, dass die Gebete der Heiligen aller Zeit mit den Gebeten der Heiligen der Gegenwart sich vereinen und hier durch ein Räucherwerk des Engels repräsentiert werden und vor Gott gebracht werden. Es wird weiter gesagt, dass der Engel das Feuer von dem Altar nimmt und auf die Erde ausschüttet. Dieses Bild ist nicht schwer zu verstehen, denke ich. Hier geht es darum, anzuzeigen, dass das Gericht Gottes nun anbricht. Ja? Und dann lesen wir von Stimmen, dann lesen wir vom Donner, vom Blitzen, von Erdbeben. Die ganze Schöpfung, kann man sagen, bebt oder knirscht in der Erwartung der kommenden Gerichte Gottes. Letztes Jahr, ich denke, es war im Frühherbst, da haben wir ein Gewitter gehabt hier in Kelowna und interessanterweise in der Nacht. Ja, und dann hat es in der Nacht so geblitzt und gedonnert und einmal hat es so laut gekracht, ich bin fast aus dem Bett gefallen. Es ist erstaunlich, was da für eine Kraft, wie laut das Ganze ist. Ja, ein solches Gewitter habe ich auch einmal in der Schweiz erlebt. Und ihr Lieben, das war wirklich ein Erlebnis. Man ist sowieso höher in den Bergen und da ist es noch alles um einiges lauter. Das war ein Getöse, unglaublich. Ja. So, das laute Getöse ist aber erst der Anfang der Gerichte, die hereinbrechen sollen. Und nun lesen wir ab Vers 7 über das, was geschieht bei der Öffnung des ersten Siegels. Ja. Wir lesen, und der erste posaunte, der erste Engel, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen, und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. In dem Bericht des Propheten Joel im Alten Testament sagt Gott Folgendes im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn. Das ist der Tag des Herrn, über den wir nachdenken. Es ist eigentlich ein Programm. Tag des Herrn ist ein Programm, ist nicht ein einziger Tag, 24-Stunden-Tag, es ist ein Programm. Joel 2, Vers 30 sagt, und ich werde Wunder geben, Gott spricht hier durch den Propheten Joel, und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Das ist, was die Posaunengerichte oder was durch die Posaunengerichte dann auch geschieht. Ja, Gott in seiner Allmacht bewirkt eigentlich etwas nicht Wunderbares, sondern er bewirkt ein Wunder. Es ist ein Wunder, es ist ein Zeichen. Und deshalb ist manches, was hier gesagt wird, was uns erklärt wird, auch mit dem Verstand nicht unbedingt zugänglich. Danach lesen wir von der schrecklichen Verwüstung der Meere in den Versen 8 bis 9, es wird Folgendes gesagt, und der zweite Engel posaunte, und wie ein großer mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meer waren, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde auch zerstört. So, hier geht es nicht nur um die Zerstörung des Lebens, ja, der lebendigen Wesen, hier werden auch wirtschaftliche Dinge zerstört, ein dritter Teil der Schiffe, die es gibt, werden vernichtet. Nun, manche Bibellehrer denken, dass hier von einem Vulkanausbruch die Rede ist. Ich denke aber, dass hier weder von einem Vulkan die Rede ist, noch, wie manche denken, von einer Atomrakete gesprochen wird. Ja, ich denke eher, dass hier wirklich auch ein Wunder Gottes geschieht, etwas geschieht, wofür Gott verantwortlich ist. Ja, es ist etwas Übernatürliches, weil genau ein Drittel, ja, dass der Lebewesen auch stirbt. Und das Bedeutende ist nicht, wie das geschieht, sondern dass es geschieht. Das Bedeutende ist eben, dass gewaltige Umweltkatastrophen stattfinden werden. Und dann lesen wir auch von der Verwüstung des Frischwassers, Verse 10 bis 11. Wir lesen, und der dritte Engel posaunte, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns hieß Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Wermut in unserer Kultur ist eigentlich eine Heilpflanze, so etwas wie eine Heilpflanze. Und deshalb denke ich nicht, dass das gemeint ist hier, was wir als Heilpflanze heute auch ansehen. Und wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass Wermut eher von etwas sehr Giftigem spricht oder vom Fluch Gottes spricht. Ja, ich möchte uns eine Stelle lesen aus Jeremia 9, Vers 15. Darum, so spricht Jehova, der Herrscharen, der Gott Israels, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit bitterem Wasser tränken. So, er will sie nicht heilen, sondern ein Fluch fällt über das Volk aufgrund ihres Ungehorsams. Und das, was vom Himmel herunterfällt, herunterklatscht, kann man sagen. Die Schrift sagt, es ist ein Stern. Und der Stern hat auch einen Namen. Nach Offenbarung 1 wird uns gesagt, dass die Sterne Engel sind. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Es ist sehr gut möglich, dass hier von einem gefallenen Engel die Rede ist. Wir lesen davon, dass viele Menschen sterben werden aufgrund dessen, dass das Wasser vergiftet wurde. Nun, ich bin kein gewaltiger Sternenkenner, habe mich nie besonders für die Sterne interessiert, aber eins weiß auch ich, dass die meisten Sterne in unserem Sonnensystem viel größer sind als die Erde. So, wenn ein Stern wirklich runterkommt, das ist ähnlich, als würden wir unbewusst auf eine Ameise treten. Ja, die ganze Erde würde verschwinden in 0, nichts. Es gibt kleinere Sterne, die heißen Neutronensterne, die sind aber von der Dichte so hoch. Ja, wenn sie auf die Erde fallen, das wird ein weitaus größeres Unglück geben, als wie die Schrift das hier beschreibt. So, von daher nehme ich an, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass hier tatsächlich von einem gefallenen Engel die Rede ist, der auch dann diese Dinge bewirkt, so dass die Menschen sterben. So, wir lesen diese Dinge und wir sind schockiert, ja? So, der Text vor uns, und ihr Lieben, es bleibt so, der Text vor uns ist nicht etwas unbedingt Segenspendendes für uns. Ihr Lieben, außer wir sind in Jesus Christus. Und dann natürlich auch wissen, dass wir diesen Dingen entkommen werden, weil wir entrückt sind als Gemeinde. So, wie wichtig ist es zu wissen, dass man zu Jesus gehört? Das ist das Wichtigste überhaupt. Nun, der ungläubige Mensch, der liest das oder der hört das und der sagt, naja, da seht ihr mal wieder, wie ungerecht Gott wirklich ist. Wie kann man an solch einen Gott glauben? Ihr Lieben, was sagt die Heilige Schrift über Menschen, die Gott ablehnen? Die Schrift sagt, es sind Narren. So, was kann ein Narr wirklich über Gott sagen, was sinnvoll ist? Nichts, gar nichts. Ihr Lieben, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist souverän. Gott kann machen mit der Schöpfung, was er will. Er macht die Regeln fest. Er sagt uns, wie man zum Heil kommt, wie man diesen Gerichten entkommen kann. Und der Mensch sagt, ich brauche das nicht, ja? Dann kannst du die Dinge erwarten, die da auf dich kommen. Ich brauche das nicht schön zu malen. Die Bibel tut's ja auch nicht. Ihr Lieben, alles, was dieser Schöpfer Gott tut, was er je getan hat, ist Gericht. Und die himmlischen Wesen, die Gott kennen, die sagen genau das. Auch nach sehr, sehr schweren Gerichten, die über die Erde fallen werden. Ich lese uns aus Offenbarung 16, Vers 5 bis 7. Hier wird von einem Engel gesprochen. Und zwar einem Engel, der über die Gewässer steht. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, so der ist verantwortlich für das Wasser, sagt uns die Heilige Schrift. Was sagt der Engel? Der Engel sagt Folgendes, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du also gerichtet hast. So die Gerichte, die gekommen sind, der Engel sagt, der Gott viel besser kennt als irgendein Mensch, er sagt, du bist gerecht. Und dann erklärt dieser Engel Folgendes, er sagt, denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Aha. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind es wert. Im Englischen sagt man, they had it coming. Sie sind es wert, sagt der Engel. Aber hören wir weiter, was gesagt wird. Vers 7 sagt uns, und ich hörte den Altar sagen. Ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Selbst der himmlische Altar bestätigt diese Wahrheit, dass Gott gerecht ist. Und der Altar im Himmel spricht eben diese Wahrheit aus zur Ehre Gottes. Und woran ich erinnert worden erinnert wurde, nachdenkend über diese Worte, ist der Einzug Jesu in Jerusalem. Als die Widersacher zu Jesus kommen und sagen, hör mal, korrigier mal diese Leute, die dir zujubeln, sagt Jesus Folgendes, Lukas 19, Vers 40, und er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und ich glaube das voll und ganz. Der Einzug Jesu in Jerusalem war vorhergesagt durch die Propheten des Alten Testaments. Wenn Menschen in Jerusalem damals in ihrer Hartherzigkeit, in ihrem Unglauben geschwiegen hätten, dann hätte Gott die Steine schreien lassen, zu Ehre des einziehenden Messias Jesus Christus. Ich glaube das. Und schließlich lesen wir von der Verwüstung der Himmelsgestalten in den Versen 12 bis 13. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, auf dass der dritte Teil derselben verfinstert würde und der Tag nicht schiene seinen dritten Teil und die Nacht gleicherweise. Ihr Lieben, das hört sich auch gar nicht gut an. Ja? Der Verlust der Sonnenwärme, wir können uns vorstellen, was das bedeuten würde. Die Erdtemperatur würde sinken, radikal sinken. Es würde alles sich radikal abkühlen. Das wird katastrophale Folgen haben fürs ganze Leben. Und es ist eigentlich so, dass das sich Erwärmen der Erde eher zu begrüßen ist als das Abkühlen der Erde. Aber weil das nicht politisch korrekt ist, so etwas zu sagen, deshalb schweigen die Medien darüber. Ich habe eine Studie gelesen, dass die Kälte 20-mal mehr Menschen umbringt als die Wärme oder Hitze. Außerdem habe ich in ein wissenschaftliches Blatt von 2016 gelesen, das bestätigt, dass die Menschen, die in den wärmeren Regionen Europas leben, viel fröhlicher sind, lebensmutiger sind, als solche, die in den kälteren Ländern Europas leben. Die Selbstmordrate ist in den kälteren Regionen Europas höher als in den wärmeren. Und deshalb schreibt zum Beispiel jemand im Internet Folgendes. Er schreibt, Menschen sorgen sich über die globale Erwärmung. Wir müssen alle sehr, sehr dankbar sein, dass wir kein globales Kaltwerden erleben. Und ich hätte nichts dagegen, wenn in Kelowna Bananen wachsen würden oder Papayas. Und dann würde das auch manchen dazu bewegen, in Kelowna zu bleiben, anstatt nach Arizona zu gehen oder nach Palm Springs oder Hawaii. Ich habe nichts dagegen. Aber der Abschnitt, den wir eben gemeinsam gelesen haben, der Text spricht ja, dass in einem kurzen Zeitabschnitt die Welt, man kann sagen, von der globalen Erwärmung in eine globale Kälteperiode kommt aufgrund des Gerichtes Gottes. Der Mensch ist dafür nicht verantwortlich. Gott tut es. Die ganze Schöpfung wird durch diese rapide Änderung aufgrund der Gerichte Gottes, aufgrund der Änderung der Temperatur, total aus den Angeln gehoben, ihr Lieben. Und Gott bewirkt diese Katastrophen, nicht der Mensch, um den Menschen zu zeigen, wie eingebildet und stolz und dumm eigentlich der Mensch ist. In seinem Verständnis, dass wir als Menschen für die Klimaveränderung verantwortlich sind. Es sind nicht wir als Menschen, die irgendetwas am Klima ändern können, aufgrund dessen, dass wir zu viel Fleisch essen. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ändert das Klima. Und es ist sehr gut zu erkennen, dass das die Wahrheit ist, dass das die Realität ist, so dass wir unsere Knie vor diesem Gott beugen, rechtzeitig beugen. Und in Vers 13 wird uns von einer Warnung berichtet. für all die, die diese Gerichte Gottes überlebt haben. Es wird Folgendes gesagt: Und ich sah und ich hörte einen Adler. Interessanterweise steht hier Adler, obwohl das Wort, das hier gebraucht wird, an anderen Stellen in der Offenbarung mit Engel übersetzt wird. So, ich nehme an, dass hier wiederum ein Engel genau diese Dinge tut, die er tut, die uns hier berichtet werden. Und ich hörte einen Engel fliegen inmitten des Himmels und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Und hier wird wieder der Begriff gebraucht. Ich habe das schon angesprochen in einer vorhergehenden Predigt, Erdwandler. Es sind nicht unbedingt solche, die auf der Erde tatsächlich leben als Menschen, sondern es sind Menschen, die von der Erde definiert sind. Sie sehen nichts anderes als das Materielle. Es sind in der Sünde verbleibende Menschen, die keine Buße tun, die keine Buße tun wollen, wegen der übrigen Stimme der Posaunen der drei Engel, die Posaunen werden. Lass mich zum Abschluss unserer Betrachtung heute Morgen nur sagen, dass das eine sehr, sehr strenge Warnung ist. Sehr, sehr strenge Warnung. Der Engel weiß, der Engel, der aus der Ewigkeit kommt, er weiß ganz genau, was die Menschen noch erwartet, die die ersten vier Gerichte überlebt haben. Und er sagt, weh euch, weh euch. Und er warnt sie. Ihr Lieben, auch wir wollen uns heute Morgen warnen lassen von dem Worte Gottes. Das Wort Gottes ruft uns zu in Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Und ihr Lieben, heute spricht der Heilige Geist immer noch. Es ist Gnadenzeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes, die uns eins versichert, der Herr Jesus lebt, er ist der Heiland, er ist der Messias, er ist der kommende König, der einst vor uns stehen wird. Das heißt, wir werden vor ihm stehen und Verantwortung geben für unser Leben. Die Schrift sagt, so verstockt eure Herzen nicht. Das heißt, jegliche Sünde in unserem Leben muss weg, muss weg, muss bereinigt werden. Wir werden Verantwortung geben für das, wie wir leben, vor Jesus Christus. Und das können wir wissen. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen uns in Buße, in Demut vor Jesus beugen und das, was Jesus uns sagt, annehmen und ihn als unseren Herrn und Heiland loben und für ihn leben. Amen. Amen. Ihr Lieben, die Zeit ist vorangeschritten. Ich habe es wieder überzogen. Wir wollen aufstehen, gemeinsam beten und uns unter den Segen Gottes auch stellen. Wir stehen bitte auf. Es ist außerordentlich faszinierend, unser himmlischer Vater, dass du uns nicht nur den Anfang der Menschheitsgeschichte zeigst, sondern auch das Ende. Wer kann das machen außer dir, der du Gott bist? Und deshalb verstehen wir, dass diese Dinge, die wir in der Heiligen Schrift lesen, dein Wort sind für uns. Wir beten heute, dass du uns die Weisheit gibst, diese Worte sehr, sehr ernst zu nehmen. Uns zu beugen vor unserem Heiland und Herr Jesus Christus und zu seiner Ehre auch zu leben. Und schenk, dass wir nicht nur davon reden, sondern dass unser ganzes Leben ein Zeugnis genau dafür ist, dass wir Jesus lieben, dass wir zu Jesus gehören und dass wir bei Jesus sein wollen. Und auch heute beten wir, Herr Jesus, komme bald. Und nun stellen wir uns unter deinen Segen, ewiger Vater. Und der Friede Gottes, welcher höher ist in alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.